Heute sprechen wir über Konflikte. Ausnahmsweise mal nicht zwischenmenschliche, sondern über Konflikte zwischen der bestehenden Architektur und der Bewertung nach Feng Shui. Dazu gab es schon eine Folge, also Teil 1, ist schon ein bisschen her und heute wollen wir dieses Thema fortsetzen und mal schauen, welche Konflikte uns auffallen, einfallen und womit wir sie lösen. Bleibt dabei, hört rein und viel Spaß. Ihr seid im Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Mein Name ist Julia Ries und ich sitze hier im Studio von Kerstin Trüdinger, die mich hier wohlwollend durch diese Podcast-Folge leitet.
Wohlwollend ist süß.
Konfliktfrei.
Ja. Ach so, das war der Link. Du meinst, weil ich dich immer so gut versorge?
Ja, so ist es.
Mit Wasser und Kaffee.
Oh ja. Also das kann ich jedem empfehlen. Kerstin macht so einen super leckeren Kaffee. Also allein deswegen sollte man hier schon mal vorbeikommen.
Ja, unbedingt. Allein deswegen sollte man einen Podcast starten.
Ja, genau.
So, aber zu Feng Shui. Mich würde mal interessieren, wie viel Prozent oder Anteile arbeitest du mit bereits bestehenden Häusern, Wohnungen und machst da Analysen und gibst Ratschläge, wie man was umgestalten kann und wie mit kompletten Neubauten? Also wo du sozusagen mit in den Prozess einbezogen wirst.
Also, es ist so, dass allgemein auf dem Baumarkt.
Allgemein. Auch gut. Gehen wir mal auf den Baumarkt. Auf den Baumarkt vor allen Dingen.
Genau.
In den Baumarkt.
Also mal ganz allgemein hier, speziell in Deutschland, ist die Verteilung zwischen Neubauten und Bestandssanierungen, Umbauten 30-70. Also das heißt, der Bestand überwiegt schon mal. Und das schlägt sich natürlich auch in meinen Feng Shui-Beratungen nieder. Es ist tatsächlich so, dass ich schon auch Anfragen bekomme, entweder zu planende Gebäude nach Feng Shui zu analysieren und zu optimieren, beziehungsweise ein Mehrfamilienhaus schon sofort nach Feng Shui zu planen. Aber die Mehrheit bezieht sich auf bestehende Gebäude. Und das Interessante ist, also ich hatte vor kurzem eine Analyse, das war zwar ein Neubau, aber ich habe einen schon bestehenden Plan analysiert. Das heißt, das ist ja im Prinzip auch wie eine Bestandsanalyse. Und den haben wir dann optimiert und gemeinsam, ich übergebe dann immer ein optimiertes Ergebnis und dann sagen die immer, ah, geht nicht. Und dann finden wir gemeinsam die Lösung, wie wir es am besten umsetzen können. Und das ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß macht. Also sowohl als Feng Shui-Beraterin als auch als Architektin, dieses bisschen rumtüfteln und sinnvolle Lösungen finden. Und daher passt tatsächlich auch diese ganze Bestandsgeschichte ein bisschen besser zu mir.
Ich finde es interessant, dass du sagst, also habe ich das richtig verstanden, es wurde ein Entwurf gemacht, wie das Haus, war es ein Haus? Wie das Haus werden soll, stand im Prinzip komplett, war so abgesegnet und dann wurdest du hinzugezogen in den Prozess.
Genau.
Um was zu machen?
Um einmal zu prüfen, ob sozusagen die guten Räume gute Energien haben und eine Lösung zu entwickeln, falls dem nicht so ist.
Okay, aber also sie hätten jetzt nicht umgebaut, sondern man hätte dann lediglich, sage ich mal, Räume verschieben können und sagen, okay, lieber da das Schlafzimmer oder lieber da das Arbeitszimmer.
Genau so.
Aha, okay.
Und das Interessante war, dass wir tatsächlich aufgrund unserer Analyse festgestellt haben, also vom Prinzip war alles super, nur das Schlafzimmer hatte leider wirklich die schlechteste Energie. Und dann haben wir zwei Varianten entwickelt, wie wir das so drehen können, dass auch das Schlafzimmer eine gute Energie bekommt. Und das Interessante war, in Variante 1 haben wir Räume verändert, also auch Wände verändert. Und in Variante 2 haben wir die Fassade geändert, um in ein anderes Facing zu kommen und mussten dann innen keine Räume verändern. Das Interessante war, dass beide Varianten nicht so gut umzusetzen waren, weil die tatsächlich im Planungsprozess schon so weit waren, das war ein Holzfertighaus, dass das eigentlich schon in der Fertigung war. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben überlegt, okay, was können Sie sich vorstellen, was können wir tun, um die schlechte Energie aus dem Schlafzimmer wo einzusperren und so die gute Energie reinzuholen. Da haben wir gemeinsam eine schöne Lösung entwickelt.
Ja, da erinnere ich mich auch an einen Fall, wo du mal in einem Schlafzimmer auch eine schlechte Energie weggesperrt hast durch so einen Bau hinter dem Bett.
Genau.
Wo du dann einen Stauraum geschafft hast. Und so
genau das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Mhm. Wir haben im Prinzip eine Art Ankleide geschaffen, obwohl die zwar einen separaten Raum als Ankleide auch haben. Aber wir haben einen kleinen Stauraum hinter dem Bett geschaffen, damit wir da die schlechte Energie einsperren können. Mhm. Das ging halt nur, weil das Schlafzimmer ein Eckraum war. Und das heißt, wir haben aus diesem Eckzimmer einen mittleren Raum gemacht und konnten diese schlechte Eckenergie dann wegsperren.
Mhm. Finde ich eine gute Lösung. Stelle ich mir auch super praktisch vor und schön.
Ja, genau.
Also alles in einem. Ist es ein einfacher, eine Wohnung oder ein Haus nach Feng Shui zu gestalten, das schon steht oder das tatsächlich erst komplett neu gebaut wird?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also da ich ja ich bin ja so eine Rätseltüftlerin, deswegen mich spricht natürlich etwas schon Bestehendes im ersten Moment an und dann kann ich das analysieren und dann kann ich daraus eine optimierte Version entwickeln. Und gleichzeitig ist aber ein Haus von Anfang an nach Feng Shui zu planen, erfordert eine völlig andere Herangehensweise. Wie jetzt eben bei unseren Mehrfamilienhäusern, da ist es ja noch extremer, weil da weiß ich ja noch nicht, wer einzieht. Mhm. Das heißt, da gucke ich nur die Raumenergien an, ja, nur in Anführungszeichen. Denn ich schaue mir natürlich an, in welche Himmelsrichtung ist denn das Haus ausgerichtet. Das heißt, wenn jetzt jemand da einzieht und keine Ahnung von Feng Shui hat, wo würde der oder die denn am ehesten das Bett platzieren, den Schreibtisch platzieren? Das heißt, da weiß ich schon, geht es jetzt Richtung Ostgruppe oder Richtung Westgruppe? Und dann schaue ich eben, dass solche Energien, die zum Beispiel Westgruppler im Speziellen fördern, das heißt also Erdenergien und gute Metallenergien, dass die eher in den Räumen auftauchen oder bei den Ostgrupplern eben andersrum und gleichzeitig eben, dass automatisch die guten Richtungen genutzt werden können, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wer da speziell einzieht. Mhm. Das heißt, die Herausforderung ist, mir im Vorfeld zu überlegen, hat jetzt diese Etage, wenn es ein Einfamilienhaus ist, oder diese Wohnung, sollte die auf der einen Seite lieber zwei Räume oder einen oder drei Räume haben, damit sich eben die Energie so verteilt, dass halt die guten Energien drin sind. Mhm. Und das ist manchmal recht knifflig, weil das Haus darf halt zum Beispiel nur 10 Meter breit sein. Und wenn ich da jetzt aber irgendwie drei Räume unterbringen muss oder zwei Wohnungen nebeneinander, dann wird es schon ein bisschen eng. Also da muss ich dann nicht nur versuchen, sinnvolle Grundrisse zu entwickeln, sondern also das auch noch zu splitten. Also das kommt aus einer völlig anderen Richtung. Mhm. Macht aber auch Spaß.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ist es eigentlich häufiger, dass Menschen der gleichen Gruppe zusammen sind oder unterschiedliche Gruppen? Oder hält sich das die Waage?
Es ist tatsächlich so, dass Familien, in denen zum Beispiel alle der Ostgruppe angehören, sehr selten sind oder alle der Westgruppe. Mhm. Also es ist häufig so, dass dann mindestens eine Person andersrum ist. Und das ist lustig, ich habe gerade eine Familie beraten, eine 6-köpfige Familie. Und 5 sind Ostgruppe und einer ist Westgruppe.
Ach ja, krass.
Nee, andersrum, 5 sind Westgruppe, einer ist Ostgruppe. Mhm. Also ganz lustig.
Aber meine Frage war jetzt auf Paare im Speziellen bezogen. Also so ein bisschen so der Hintergedanke, fühlen sich Ostgruppler eher zu Ostgrupplern hingezogen oder ist es so, dass die eher aufeinandertreffen und keine Ahnung oder nicht?
Nee, da ist es eigentlich eher ausgeglichen. Mhm. Das beste Beispiel bin ja ich mit meinem Mann. Also es ist, ich glaube.
Ja gut, aber du bist jetzt N gleich 1.
Stimmt, natürlich.
Also so wollen wir hier mal bei der Wissenschaft bleiben.
Das ist richtig. Aber am Ende glaube ich, dass wir alle irgendwie das suchen, was wir brauchen.
Also eher die Ergänzung. Jetzt sind wir wieder beim Yin und Yang.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal das Universum, das All, was für ein schönes Wort eigentlich. Mhm. Ne? Wir schauen uns mal das All an. Da ist das Grundprinzip die Suche nach dem Gleichgewicht, der Ausgleich. Es ist auch Osmose, ne? Wenn auf der einen Seite der Druck größer ist, dann strömt es in die andere Richtung. Also es geht immer in Richtung Ausgleich. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Grundveranlagung, die wir alle mitbringen. Und so wie ich Holz als Energie brauche, habe ich mir einen Holzmann gesucht. Mhm. Mit allen seinen Holzeigenschaften. Mhm. Und ich glaube, dass wir das alle irgendwie tun.
Okay, aber das heißt, wenn wir mal wieder auf die Wohnungen zurückkommen, dass dann im Endeffekt, ja, in der Regel so den Perfect Fit gibt es dann eher selten. jetzt was, weil eben nicht alle Ost oder alle West sind, Westgruppe oder zur Gruppe gehören, sondern dann musst du dann in vielen, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, deine Kompromisslösung finden, wie du es genau jetzt zum Beispiel machst mit dem Bett, mit dem genau Arbeitsplatz etc.
Okay. Aber so ist das Leben.
So ist das Leben, ja. Das
und das Interessante ist,
wir werden immer philosophischer.
Ja, ja, ich wollte es nämlich gerade wieder sagen. Also das Interessante ist, wenn wir das jetzt mal philosophisch aufs Feng Shui übertragen, also speziell aufs Ba Chai, also die Richtungslehre, in allem steckt auch der andere Part drin. Also ein Ostgruppler nutzt 3 von den 4 geraden Richtungen für positive Energien. Die vierte bringt positive Energien für die Westgruppler beziehungsweise negative Energien für den Ostgruppler und eben andersrum. Also überall steckt auch das andere drin. Du wirst nie ein Haus oder eine Wohnung haben, wo alles im Plus ist. Das wäre ja auch wieder zu viel des Guten. Auch kein Ausgleich.
Ja. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen alten Gemäuern und neuen? Also ja, Unterschiede gibt es selbstverständlich, aber wirken die anders, beeinflussen die uns anders? Und wenn ja, wie?
Grundsätzlich stecken in alten Gemäuern auch immer noch die alten Energien drin. Da kannst du noch so viel leer stehen lassen und ausräuchern.
Was ja eh nicht gut ist, leer stehen lassen, oder?
Genau, also eine Zeit lang ja, aber also es ist fürs Gebäude nicht gut. Und auch energetisch gesehen, es ist schwierig, wenn ein Gebäude sehr lange leer stand, dann musst du schon wirklich eine Kernsanierung machen, um da was Neues reinzubringen. Insofern weiß ich gar nicht, wie ich es bewerten würde. Denn jetzt mal ganz streng nach Feng Shui und Zeitlehre, wenn jemand einzieht, bringt er die neuen Energien mit. Und damit wirken da die neuen Energien. Und von diesen alten Energien ist vielleicht noch ein kleiner Nachhall vorhanden, den du aber jetzt, der sich nicht so manifestiert, der vielleicht so ein bisschen rumschwingt wie so ein Monatsstern, sag ich jetzt mal. Gleichzeitig, wenn du einen Neubau hast, ist alles neu, dann ist da noch keine Energie wirklich drin. Also das, ich glaube wirklich, das kann man nicht bewerten. Und ist auch, ich meine, es gibt Menschen, die könnten sich nie vorstellen, in einen Neubau zu ziehen. Und es gibt Menschen, die wollen unbedingt in einen Neubau ziehen. Also ich gehöre zu ersteren. Ich täte mich total schwer mit Neubauten. Ich finde auch, die riechen anders. Zum Beispiel. Also insofern, mich würde es eher zu dem Altbau oder dem älteren Gebäude hinziehen. Schon auch mit dem, ich will die alten Energien da vorher einmal rausräuchern oder so. Also ich will da schon meins reinbringen und das Alte, ob jetzt gut oder schlecht, erstmal raus. Trotzdem ist noch ein bisschen was da. Also ich finde irgendwie, da ist mehr Seele drin, kann man das so sagen? Ja, vielleicht.
Ja.
Und jetzt aus, entschuldige. Und auch aus architektonischer Sicht, ein altes Gebäude hat eine Geschichte. Selbst wenn du es kernsanierst, irgendwann bewegt sich doch die eine Mauer oder so als Beispiel. Also es bringt da schon auch immer was mit. Und man muss anders damit umgehen, als wenn es einfach ein Neubau ist.
Wenn du jetzt so eine Analyse machst in einer bestehenden Wohnung, in einem bestehenden Haus und eben feststellst, hier oder da sind die Energien jetzt nicht gut, wäre besser, das anders zu verteilen. Muss man dann gleich umbauen oder reicht's, wenn man die Räume einfach anders nutzt?
Ja, das kommt tatsächlich drauf an. Also
it depends, ich höre schon.
Natürlich.
Chap Cheng Hai, lässt grüßen.
So ist es, genau. Also es ist wirklich so, manchmal kann es schon helfen, einfach die Räume ein bisschen durchzutauschen. Manchmal, wenn zum Beispiel ein abgelaufener Pearl String drin ist, ist es sehr wichtig, das Gebäude in die neue Periode zu bringen. Dann sind Umbaumaßnahmen wirklich erforderlich, weil sonst kriege ich die neue Periodenenergie nicht rein. Manchmal reicht es, mit einer dünnen Wand oder vielleicht auch mit Schränken einen Teil abzutrennen, so wie vorhin in dem Beispiel mit der Ankleide hinter dem Bett. Manchmal muss ich aber doch mehr umbauen, weil ich sonst diesen Effekt nicht bekomme oder weil vielleicht auch nicht so viel Flexibilität in den einzelnen Räumen vorhanden ist.
Kann denn ein Raum, der jetzt, wir nehmen jetzt mal an, da zieht ein Paar ein und die gehören Ost- und Westgruppe an, kann denn ein Raum, der jetzt für die eine Person oder vielleicht sogar die gehören der gleichen Gruppe an, das können wir jetzt besprechen, sehr problematisch ist, für eine andere Person gut sein?
Ja. Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raum habe mit der Doppel-9, also das heißt die beste Energie in Periode 9, doppelte Feuerenergie, da ist echt Power drin. Das kann jetzt für jemanden, der Holz ist, super sein. Jetzt würde man denken, Moment, Feuer verbrennt doch Holz, aber das Holz strebt zum Feuer. Also Holz könnte damit ganz gut umgehen. Erde kann damit natürlich auch sehr gut umgehen, weil Feuer fördert ja Erde. Metall tut sich damit schon ein bisschen schwerer, denn Metall wird ja vom Feuer angegriffen. Das heißt, da brauchst du immer die Erde als Vermittler. Und mit Wasser ist es im Prinzip genauso. Und wenn jetzt aber zum Beispiel jemand in seinen inneren Energien, also im Liuzi, selber schon sehr viel Feuer hat und dann nutzt er auch noch einen Raum mit einem doppelten Feuer, dann könnte das einfach zu viel sein. Das heißt, dieser Raum könnte für die Person problematisch sein, obwohl sie eigentlich ein Raum mit einer guten Energie ist.
Okay. Wie wichtig ist denn die Frage, wenn es darum geht, dass du für jemanden eine bestehende Wohnung, bestehendes Haus analysierst, wer genau wo schläft, wo arbeitet, wo sich am meisten aufhält?
Da achten wir sehr drauf. Jetzt denke ich wieder an diese sechsköpfige Familie. Da war es ja wirklich nicht einfach, jetzt alle irgendwie in einem sinnvollen Raum unterzubringen. Und da haben wir sehr darauf geachtet, welche energetischen Bedürfnisse haben zum Beispiel die einzelnen Kinder. Jetzt hatten wir da das große Glück, dass die Eltern dem gleichen Element angehören. Trotzdem haben sie natürlich von den inneren Energien unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, wir haben geguckt, als Beispiel, das eine Kind braucht Wasser und Metall. Und dann haben wir geguckt, ach toll, da ist ja ein Raum, da ist eine Metallenergie drin und gestalten müssen wir den mit Wasser, um da einen Vermittler reinzubringen. Dann stecken wir das Kind in diesen Raum, weil dann gestalten wir den so, wie es dem Raum gut tut und wie es dem Kind gut tut. Und das, was im Raum ist, tut dem Kind auch noch gut. Und so gehen wir tatsächlich vor. Manchmal kann man da auch Räume tauschen, weil die Energien sehr ähnlich sind. Aber mal so grundsätzlich ist es der erste Ansatz. Und dann versuchen wir, den Raum gleich so einzurichten, dass natürlich die guten Richtungen genutzt werden. Und dann kann es wieder passieren, dass die Architektur dem Feng Shui reingrätscht, weil die Anordnung der Möbel nicht sinnvoll möglich ist, wenn ich die Richtungen nutzen will. Also dann müsste das Bett vor der Tür stehen oder irgend sowas in der Art. Dann hinterfrage ich das Ganze nochmal und überlege mir was, ob man dann vielleicht doch lieber einen anderen Raum nutzt, um auf jeden Fall das mit den Richtungen hinzubekommen. Das wäre so der Ansatz.
Ich meine, gerade bei so einer Familie hast du ja häufig auch dann immer wieder Veränderungen, also gerade so Kinderzimmer, die verändern sich ja ständig. Dann denke ich jetzt darüber nach, das älteste Kind zieht aus, dann zieht vielleicht ein jüngeres in das andere Zimmer, das vielleicht größer ist. Oder genauso, alle Kinder ziehen aus und man nutzt dann als Eltern ehemaliges Kinderzimmer als Büro. Kann ich jetzt sagen, angenommen, ich bin jetzt in der gleichen Gruppe meines einen Kindes, das dort ausgezogen ist, in dem Raum gewohnt hat, dass das dann pauschal für mich schon mal ein guter Raum ist oder wird da noch mehr in Betracht gezogen?
Also man kann auf jeden Fall pauschal sagen, wenn ein Raum gut ist, ist er gut. Wenn
unabhängig von Liuzi, unabhängig von Ost- oder Westgruppe.
Genau, also das ist wirklich schon mal eine grundlegende Sache. Deswegen funktioniert es ja auch, Mehrfamilienhäuser nach Feng Shui zu planen. Weil wenn der Raum gute Energien hat, hat er die für jeden. Und wenn wir sozusagen einen Schritt tiefer gehen und dann gucken, okay, wer braucht jetzt welches Element, um das Innere auszugleichen, dann kann man ja mit der Gestaltung reagieren. Und wenn ich Glück habe, dann ist in dem Raum schon die Energie, die ich auch noch brauche. Wenn ich Pech habe, brauche ich vielleicht genau das andere. Dann gestalte ich den Raum so, wie ich es brauche. Und dann gucke ich drauf, ob ich vielleicht noch was brauche, um einen Konflikt auszugleichen, der zwischen der Gestaltung, die mir gut tut, und dem Raum irgendwie ausgleicht.
Okay. Es gibt ja auch Menschen, die spüren, dass in einem Raum was nicht stimmt, können das aber nicht so richtig benennen. Kann da Feng Shui helfen, eben dieses diffuse Gefühl konkret zu übersetzen?
Ja. Und zwar, da habe ich zwei Beispiele. Also das eine geht tatsächlich jetzt um den Raum ganz speziell. Ich hatte eine Feng Shui-Kundin, die eben gesagt hat, das Wohnzimmer nutzt sie schon lange nicht. Das ist irgendwie komisch. Und tatsächlich war da eine doppelte schlechte Energie drin. Und sie hat da schon ein gutes Gespür gehabt. Und die Energie kriegt sie da auch nicht raus. Es ist eine Wohnung, da kann sie jetzt keine Wand einziehen, würde eh nichts ändern. Also es ist echt nicht einfach. Mhm. Und insofern konnte ich ihr zumindest durch die Analyse eine Klarheit geben und sagen, okay, das stimmt, das Wohnzimmer hat hier eine schlechte Energie. Ich würde empfehlen, das eher zu meiden, weil man, also jetzt in ihrem speziellen Fall, ist die Energie nicht wirklich in den Griff zu kriegen. Aber sie hatte noch ein paar andere Themen. Also ich finde das oder habe bemerkt, dass das dann auch immer zusammenkommt. Die hatte dann noch einen abgelaufenen Pearl String und so weiter. Also das heißt, seltenst ist alles super, nur der eine Raum so schlecht und du kannst es auch nicht ändern. Mhm. Sondern wenn da etwas ist, was du nur durch eine massive Änderung besser bekommen würdest, dann gibt es noch viele andere Baustellen und du müsstest sowieso was tun. Mhm. Und ich habe noch ein zweites Beispiel. Mhm. Jetzt, das ist jetzt sehr Feng Shui-mäßig. Da geht es tatsächlich gar nicht um Räume, sondern es geht um Wasser. Mhm. Ich hatte Feng Shui-Kunden, die haben eine Analyse von mir bekommen und erstmal, okay, super, so machen wir es. Dann war ein Anbau geplant und dann war es immer trotzdem noch schwierig mit Behinderungen, Blockaden. Und dann hat sie mich nochmal angerufen und hat gesagt, also irgendwie, sie hat das Gefühl, irgendwas passt noch nicht. Weil normalerweise ist es so, weil die haben die Analyse voll angenommen. Normalerweise ist es so, wenn du die Analyse annimmst, dann greift es schon, auch wenn es noch nicht verändert ist. Mhm. Und die hatten aber wirklich Blockaden. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf. Ich schaue jetzt noch mal ganz genau hin. Also es gibt in der Umgebungslehre ganz spezielle Formeln, die wirklich, also das ist sehr genaues Feng Shui, das lernen wir übrigens im Institut erst in Modul 3. Es gibt Formeln, die analysieren in Abhängigkeit vom Facing, aus welcher Richtung eine Straße gut oder schlecht ist, mhm, oder Platzierung von Wasser. Und dann gibt es so ganz verschiedene Ergebnisse. Und gleichzeitig ähnliche Formeln in Abhängigkeit von der Richtung der Eingangstür, die wieder woanders sitzen kann. Das heißt, ich habe eine sehr tiefe Analyse der Umgebung gemacht und habe zwei Dinge festgestellt. Sie haben tatsächlich, es gibt eine Formel, die führt, wenn du eine Straße oder ein Wasser in einem wirklich 15 Grad breiten Sektor, also der ist nicht
sehr groß, schmal.
Mhm. Sehr schmal. Wenn du da eine Straße oder Wasser hast, dann hast du Geldverlust. Mhm. Und die hatten genau das. Die hatten in diesem Sektor fett mittendrin ihren Pool platziert. Mhm. So einen aufstellbaren. Mhm.
Also die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass sie genau in diesen 15% landen, ist nicht so groß.
Genau. Also 1 zu 24.
Ja.
Das fand ich krass. Und dann gab es an einer anderen Stelle noch was, da hieß es auch, wenn in der Ecke ein Sha-Chi ist, also schlechtes Chi, irgendwas Kaputtes oder Altes, dann stört das auch den Geldfluss, mhm, oder bringt Blockaden und Störungen rein. Mhm. Und in der Stelle hatten die zum einen ihre Müllhäuschen, ihre Mülltonnen, die zwar so ein bisschen versteckt waren, aber die hatten genau in dem Sektor Ziegel gelagert. Mhm. Und das war echt krass. Also da habe ich mir gedacht, okay, da hätte ich vielleicht gleich nochmal genauer drauf schauen sollen, gleich am Anfang. Und das habe ich jetzt gesagt, also die bauen jetzt um, mhm, die versetzen, mhm, den Pool und verschieben die Steine, mhm, weil das war schon massiv. Und das ist so dieses, das ist jetzt auch wieder die Feuerqualität. Es zeigt sich ganz massiv und ich bin sehr gespannt, was sie mir in ein paar Wochen an Rückmeldung gibt, ob sich dann da was geändert hat. Mhm. Ich werde es dir erzählen.
Mhm. Ja, bitte unbedingt. Nicht nur mir, euch auch. Wo liegen denn die Grenzen nachträglicher Feng Shui-Korrekturen?
Im Geldbeutel. Mhm. Also machbar ist alles, mhm, wenn du bereit bist. Mhm. Wenn du nicht bereit bist, Dinge zu verändern, um eben zum Beispiel eine neue Periodenenergie reinzubekommen, dann kriegst du es auch nicht hin.
Wobei also, bereit sein, weil du ja auch gesagt hast, im Geldbeutel ist ja dann auch so ein bisschen abhängig.
Genau.
Kann ich es mir leisten?
Genau. Also das Schöne an der Geschichte ist, manchmal reicht's, wenn du das Bett drehst, umstellst. Mhm. Manchmal reicht's, wenn du zwei Räume tauscht. Manchmal kann es aber vielleicht sein, dass du die Küche ändern musst. Die Küche in einen anderen Raum packen musst. Also ich meine, das, mhm, ist ein Eck.
Das ist ein großer Umbau.
Das Schöne ist, du musst es nicht sofort machen. Du kannst die Feng Shui-Analyse annehmen und sagen, okay, ich gehe jetzt die und die Änderung an und ich tue jetzt schon mal so, als ob ich das Facing oder die Periodenenergie schon geändert hätte. Und ich mache mir jetzt einen Plan, dass ich in 2 oder 3 Jahren die Küche ändere oder umbau oder umziehe, weil jetzt habe ich das Geld noch nicht und dann spare ich halt drauf. Mhm. dann kriegst du es auch schon in den Griff. Also du musst nicht alles sofort machen. Mhm. Da ist tatsächlich das Wissen und der Plan die Hauptsache.
Wenn du jetzt eine Beratung machst und wirklich feststellst, diese Wohnsituation ist richtig problematisch. Also A, kommt es vor? Und wenn ja, wie kommunizierst du das?
Das ist eine super Frage. Also ja, das kommt vor.
Wie oft?
Ist mir schon ein paar Mal passiert. An dieser Stelle verweise ich mal wieder auf Susannes Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das hilft an dieser Stelle sehr.
Sprich dich glücklich heißt der.
Sprich dich, danke.
Falls jemand reinhören möchte.
Genau, sprich dich glücklich mit Susanne Kallister. Es ist wirklich wichtig, das auszusprechen, das zu sagen. Es ist noch wichtiger, die Angst rauszunehmen. Weil wenn ich den Leuten sage, ihr habt da ein echtes Problem und wenn ihr das nicht ändert, dann kriegt ihr alle Leukämie. Dann kriegen die alle Leukämie. Deswegen, also das ist ein No-Go. Trotzdem muss ich ihnen sagen, ihr habt da ein Thema. Wenn ihr das noch die nächsten 5 Jahre weiter so lasst, dann besteht die Gefahr, dass sich hier etwas, eine Krankheit entwickelt. Das ist also jetzt diese Leukämie-Geschichte, das ist jetzt eine spezielle Kombination.
So kommt es tatsächlich in den alten Schriften vor.
In den alten Blutkrankheiten. Da kommt noch viel Krasseres vor.
Sehr martialisch, gell?
Sehr martialisch. Also das haben wir ja schon sehr viel ins Heute übersetzt. Und normalerweise vermeide ich dann, so konkret zu werden. Aber es gibt eine Sternenkombination mit der 2 und der 7. Und wenn die in der Küche ist, dann besteht einfach diese Gefahr. Und das hat eine Feng Shui-Kollegin schon vor 20 Jahren mal rausgefunden. Die hatte einfach diesen Fall. Und da hielte ich es für unverantwortlich, es nicht zu kommunizieren. Aber es ist ja eben immer die Frage, wie.
Gut, genau. Aber man muss ja dann auch nicht das konkret benennen, sondern man kann ja einfach sagen, okay, also hier ist es wirklich, ist eine problematische Konstellation.
Genau.
Ich empfehle euch stark, hier was zu ändern.
Genau.
So, ohne jetzt sowas.
Ja, also ich formuliere,
zu benennen.
Dass ich da ganz große Bauchschmerzen habe, wenn das so bleibt. Und ich empfehle dringend, das so und so zu ändern. Und ich hätte schon Idee 1 und Idee 2. Und das muss auch nicht sofort gemacht werden, sondern das reicht in 2, 3 Jahren, je nach Möglichkeiten. Aber bitte so lassen. Es gibt ja auch Wohnungen, die wirklich schlechte Energien haben, aber wo du schon weißt, die Person zieht da in 2, 3 Jahren sowieso aus. Dann ist es nicht so wichtig. Denn die Raumenergien, die brauchen ein paar Jahre, bis sich ihre Wirkung zeigt. Und dann kann man das auch vernachlässigen. Aber wenn das jetzt ein Familienhaus ist, wo du weißt, da sind Kinder und die werden da die nächsten 15 Jahre mindestens noch bleiben, dann ist es tatsächlich wichtig.
Also ich hätte große Lust, so konkrete Thematiken auch in Wohnungen und so mal in der Folge zu besprechen. Deswegen auch der Aufruf an euch, schickt uns gerne Themen, die ihr mit der Wohnung habt, die ihr mit dem Haus habt, mit dem Garten habt, mit was auch immer, auch mit einem ganz konkreten Problem, mit einer Überlegung, mit einer Idee, mit Gedanken, die ihr dazu habt, damit wir das auseinandernehmen können. Oder besser gesagt, du, Julia.
Ja, da würde ich mich total drauf freuen.
Und vielleicht auch werden wir nochmal auf das Thema Konflikte zwischen Feng Shui und Architektur nochmal in einer anderen Folge zurückkommen. Finde ich nämlich auch super spannend. Dir erstmal vielen Dank, dass du die Fragen alle so toll beantwortet hast. So verständlich.
Danke. Ich also habe Riesenfreude dran, Fragen zu beantworten.
Ja, zum Glück. Sonst wird es diesen Podcast ja auch nicht so lange schon geben.
Stimmt. Apropos, wer uns seit mittlerweile, haltet euch fest, 5 Jahren zuhört. Wir wollen das übrigens feiern.
Big Party kommt noch.
Genau. Also wer dazu etwas beizutragen hat oder eine Rückmeldung geben möchte, wir würden uns total darauf freuen, von euch Nachrichten zu bekommen. Sei es Glückwünsche, Anregungen.
Wo ihr ihn hört.
Ja, genau.
Wie ihr drauf gekommen seid.
Also schickt uns bitte gerne was, weil dann können wir das aufnehmen und vielleicht machen wir da sogar eine Art Jubiläumsfolge draus oder so.
Finde ich eine gute Idee. Machen wir. Also wenn ihr auch mal in einen Podcast wollt.
Genau.
Ist das eure Chance.
Und wenn ihr mehr über Feng Shui lernen wollt, empfehle ich euch wirklich, schaut euch auf der Website unsere Informationen an. Ich aktualisiere die Termine.
Turtle-Feng-Shui, das wollte ich schon sagen, plus Institut, nee, sagst du bitte.
Turtle-Feng-Shui.de
ist gleich viel Wissen.
Ja, genau, ist gleich viel Wissen. Und das Tolle ist, wir bieten die Möglichkeit, jetzt auch quer einzusteigen. Also man muss jetzt die Ausbildung nicht komplett von Anfang bis Ende machen, sondern wenn jemand sagt, Mensch, mich interessiert jetzt speziell die Umgebungslehre oder ich möchte mehr über die Richtungen wissen oder nur die Zeitlehre, ihr könnt da direkt einsteigen. Wir finden da eine Möglichkeit, euch wissenstechnisch auch abzuholen. Schreibt mir sehr gerne. Die aktuelle Ausbildung läuft. Bleibt dran und meldet euch.
Genau, und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke euch fürs Zuhören.
Alles Gute. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.